Der Eddie hat mich gebeten, ein Thema zu besprechen heute, das ich in Graz vorbereitet habe. Es war teilweise seine Schuld. Ich habe in Kanada ein Thema gepredigt und dann hat er mir ein Buch vorgeschlagen. Das war genau auch in diesem Bereich. Und da habe ich dann in ein paar Sachen in Graz erlebt in der Gemeinde, wo es auch auf dieses Thema gegangen ist. Und da habe ich gedacht, na, mache ich ein Grazer Thema. Und er hat gesagt, er möchte das hören. Ich sehe ihn nicht. Aber er wird es dann wahrscheinlich dann später hören können. Beten wir aber zuerst. Herr, wir danken dir, dass wir uns treffen können. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Herr, danke, dass du uns hörst. Und wir bitten, dass du jetzt zu unserem Herzen redest. Dass du hier bist, nicht nur als Gast, sondern als Zentrum und der uns leitet und führt. Öffne unsere Herzen, unsere Augen, Herr, und unsere Ohren. Amen. Ich habe in Offenbarung gelesen, die Sendschreiben, der letzte Sendschreibebrief an Laodicea. Wir haben jetzt gerade Kolosserbrief gemacht und da sagt der Paulus, du, den Brief, den ich euch schicke, sollst ihr auch an Laodicea schicken. Und den an Laodicea sollt ihr lesen, also haben wir den Brief anscheinend verloren. Aber da kommt sehr oft Laodicea vor. Und wenn man in Offenbarung, das ist eine berühmte oder verrufene Gemeinde, könnte man vielleicht sagen, Kapitel 3, Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, wenn du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt du, dass du der Elendste und Bemitleidenswerte und arm und blind und bloß bist. Also rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Wie kommt es dazu, dass eine Gemeinde in dieser Zeit lauwarm wird? Laodicea ist interessant, weil es gibt drei Städte dort. Es gibt Kolosse und die war berühmt für ihre Thermenwasser, ihre Heißwasserquellen. Und so in sich weit entfernt war Hierapolis. Und die waren berühmt für ihre Kaltwasserquellen. Und die Flüsse, die von diesen zwei Städten geflossen sind, trafen sich in Laodicea. Und Heißwasser und Kaltwasser, das kriegst du dann. Und das war in Laodicea, also lauwarm. Nicht nur war die Stadt, die Gemeinde lauwarm geworden, aber die Stadt war, ja, berühmt würde ich nicht sagen, aber das lauwarme Wasser war dort und das ist irgendwie, entweder ist es heiß oder kalt, also ich weiß nicht, also wie es euch geht, aber ich mag entweder ganz ein kaltes Getränk oder ein heißes Getränk, aber so ein lauwarmes Gebrüh, so also Kaffee oder so, oder im Sommer, mein Bier muss kalt werden, in Kanada tun wir sogar Eiswürfel hinein, wenn es nicht kalt genug ist. Aber wie kommt es dazu? Und ich sehe das auch in unseren Gemeinden heutzutage, was in die evangelikalen Kreise, wir müssen nicht außerhalb schauen, in unseren Kreisen selbst, die evangelikalen Kreise, die freikirchlichen Gemeinden, genau das Gleiche. Wie kommt es dazu? In 2. Timotheus sagt der Paulus zu den Timotheus in Verse 1 bis 5, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predigt das Wort, stehe bereit zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu Fabeln hinwenden. Es ist nicht nur in den christlichen Bereich, es ist auch in den Weltbereich. Es sind drei Zeitalter, die ich nur kurz beschreiben möchte von unserer Geschichte. Es gab eine Zeit, das nennt man Vormoderne. Es war eine Zeit bis ungefähr 1600. Und grundsätzlich war das jüdisch-christliche Gedanken der Erkenntnis, Erkenntnis des Wissens und Erkenntnis fängt mit Gott an. Also der Gedanke, wenn du die großen Maler, die großen Wissenschaftler hörst und anschaust von der Zeit, Gott war zentral. Die meisten glaubten an Gott und dass unsere Erkenntnis von seiner Offenbarung stammen würde. Und dann gab es eine Wende. Man nennt es die Moderne, es kam so um das 17. Jahrhundert bis vor einige Jahrzehnten. Und es ist ein Abkehr von dieses Erkenntnis der Offenbarung durch Gott. Gültig ist nur, was die eigene menschliche Vernunft denkt und erkennt. Sie gehen von Deismus, also Gott zentriert, zu Naturalismus, Natur, Wissenschaft. Darwin kommt in diese Zeit hinein. Evolution kommt in diese Zeit hinein. Das Abwenden von Gott zu meinen eigenen Gedanken. Das war die Moderne. Und jetzt leben wir in einer Zeit, dass man die Postmoderne nennt. Und das war vor einigen Jahrzehnten, fast ein Jahrhundert jetzt. Und das beginnt mit dem Ich, so wie das Moderne. Aber statt den einzelnen Ich, die Gruppe, Ich. Es gibt hier keine absolute Wahrheit. Ich habe mit dem Reinhard gesprochen, er sagt, das war in der Philosophie auch so ähnlich. Er sagt, wo er angefangen hat mit Philosophie, mit Studieren und das Ganze, hatten die den Glauben, es gibt eine absolute Wahrheit. Nur wir finden es nicht. Er sagt, die neue Philosophie jetzt heutzutage ist, es gibt keine absolute Wahrheit. Deshalb finden wir es auch nicht. Es gibt also keine absolute Wahrheit, nur Wahrheiten, die relativ sind. Annäherung der Wahrheit, also es gibt Annäherung an Wahrheit, aber totale Wahrheit nicht. Das ist ein totaler Gegensatz zu was Jesus sagt. Ich bin die Wahrheit. Also wo es eine Person ist. Jetzt haben wir objektive Moralität. Evangelisieren ist in sich anstößig. Jeder hat so seine Wahrheit. Und das ist interessant, dass diese Sachen in den evangelischen Gedankengut, in den evangelikalen Gemeinden hineingeschlichen hat. Es gibt viele verschiedene Gemeinden, auch in Graz, mit unterschiedlichen Lehrmeinungen und Traditionen. Und viele grundlegende Dinge sind gleich. Aber es gibt auch einiges, was unterschiedlich ist, also Leitung durch Ältesten oder durch Pastor oder Sonntag Brotbrechen jede Woche oder so einmal im Monat oder so. Rahmen der Gemeinde, Gottesdienst, gibt es Verschiedenheiten. Aber es gibt jetzt neue Gemeinden, die total abkommen von dieser Wahrheit. Und ich habe einige getroffen, also einige Leute aus einigen, und es ist interessant, wenn die mit mir sprechen, sprechen sie meiner Wahrheit, was ich hören will. Und dann drehen sie um und reden mit den anderen hier und ich bin noch da. Und da ist eine andere Person. Es gibt eine andere Wahrheit, was er hören will. Und die Wahrheit ändert sich andauernd. Da weiß ich nicht, was glaubt er jetzt wirklich? Was willst du hören? Ich sag's dir. Was willst du hören? Ich sag's dir. Und diese Zwiespalt, wo man nicht mehr weiß, ja, was glaubst du überhaupt? Man gibt denen, wie es hier sagt, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, werden sie die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu Fabeln hinwenden. Ja, das ist der 2. Timotheus. In Graz ist unsere Gemeinde, so wie hier auch, auf neutestamentliche Prinzipien aufgebaut. Das ist unser Verständnis. Also gegründet an der Bibel, mit der Bibel geprüft. Und wer ein Glied in der Gemeinde Graz sein möchte, der sollte diese Prinzipien zustimmen. Dieses Buch, das der Eddie mir gegeben hat, war von Georg Walter, das heißt Angriff auf die Wahrheit. Dort geht er einiges an, was dieses Thema betrifft. Und ich möchte jetzt einige Zitate in der Predigt auch von ihm bringen, weil es ist viel besser, er bringt es viel besser, als ich es kann. Und er kommt auch von verschiedenen, hat verschiedene oder mehr Input. Das Verständnis der Autorität der Heiligen Schrift wurde aufgegeben. Und man wendet sich Erfahrungen zu, die man über die Heilige Schrift stellt. Fast alle Autoren dieser neuen Welle legen die Schrift nicht mehr aus, das heißt Exegese, auslegen, sondern sie lesen ihre Erfahrung in die Schrift hinein. Erfahrung und ein pragmatisches Missionsverständnis wurde Grundlage einer neuen charismatischen Theologie. Es entstand ein anderes Evangelium. Also das ist erschütternd. Gerade wenn ihr jetzt Galater anfangen werdet. Es gibt kein anderes. Es gibt nur eins. Aber die haben jetzt ein anderes Evangelium. Zum Beispiel, zitiere ich ihn auch wieder, immer wieder sagte einer dieser Leiter, dass Gott größer als sein Wort ist. Stimmt. Das bedeutet zwei Dinge. Erstens, es gibt eine grundlegende Wahrheit in außerbiblischen Quellen. Und zweitens, die Phänomene, welche die Teilnahme von Seminare und Gottesdienste in der Vineyard-Bewegung zum Beispiel erleben, müssen nicht von der Schrift bestätigt werden. Das sagt einer der Gründer dieser Bewegung, Vineyard. Sie können, so diese Gründer, Gottes Wort widersprechen und dennoch vom Herrn sein. Hören wir das an. Deine Erfahrung kann Gottes Wort widersprechen, aber es ist trotzdem Gottes Wort an dich. Es ist Gottes Wort. Ich meine, dass Gott durch Erfahrung sprechen kann, kein Problem, ja, sicher. Aber wenn es sein Wort widerspricht, dass er sagt, okay, was ist denn jetzt richtig und falsch? Deine Erfahrung. Das Wort, naja, in diesem Fall nicht. Und was passiert? Was ist mit unserer Erfahrung? Erfahrungen sind wichtig, oder? Ich möchte zwei Bibeltexte vorlesen. 2. Petrus. Petrus weiß, das ist das Ende. Das ist das letzte Mal, wo er schreiben kann. Die letzte Botschaft, die er geben kann. Und er schreibt im ersten Kapitel am Ende, ab Vers 17, denn er, Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn ging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die in einen dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Wunderschön. Kannst du das vorstellen? Ich wäre gern dort mit Petrus auf diesem Berg. Das war eine Erfahrung. Du bist auf diesem Berg und Jesus wird verklärt. Du siehst, ich stelle mir vor, vielleicht eine andere Dimension, Gottes Dimension. Und er leuchtet. Und der Petrus, so wie er ist, hey, super Erfahrung, bauen wir drei Hütten hier. Eine für Mose, eine für Elia, eine für dich, Jesus. Und dann hört er die Stimme. Dies ist mein Sohn. Und er bezieht sich auf diese Erfahrung. Und jetzt sagt er nicht, hey Leute, gehen wir zurück zu diesem heiligen Berg, super Erfahrung dort. Und meine Erfahrung ist richtig. Er sagt, nein. Weißt du was? Wir haben das Wort umso fester. War Bestätigung für das Wort. Seine Idee, drei Hütten zu bauen, war nicht ganz richtig. Es gibt keine drei Hütten dort. Gott hat ihn zurechtgewiesen. Das ist mein Sohn. Und deshalb haben wir das Wort. Er sagt, na, bleiben wir bei meiner Erfahrung. Es hat einer in einem Treffen gesagt von verschiedenen evangelikalen Gemeinden, hat einen Bibeltext vorgelesen. Er sagt, wenn wir jetzt die Meinung fragen würden, wie jeder das versteht, würde jeder eine andere Meinung haben. Und jetzt macht er das. Ich habe eine Erfahrung. Und dagegen kann keiner reden. Das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung stimmt. Ja, deine Erfahrung stimmt. Aber ist es richtig? Ist es von Gott? Ist das, was Gott will? Petrus geht nicht auf die Erfahrung, sondern auf das Wort Gottes. Schauen wir das ein anderes Ereignis. Ende von Lukas Evangelium 24. Berühmte Stelle. Zwei Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus. Auf einmal erscheint ihnen Jesus. Was passiert? 24, 19. Und Jesus sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazaräer. Er war ein Prophet, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt wurde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der Seite Israel erlösen sollte. Doch auch bei all dem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zur Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Er ging nicht auf ihre Erfahrung zurück. Er ging zurück zur Schrift und sagt, Leute, fangen wir hier an, mit Mose fing er an und ging durch das Alte Testament, also dieses Bibelstudium, hätte ich so gern mitgehört, da gewesen, wo Jesus zeigt, wo Gott schon vorher gesagt hat, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er ging zurück zum Wort. Er hat nicht gesagt, ja, super, okay, viel habe ich gemacht im Werk und Worten, gehen wir zurück zu diese Tatsachen. Meine Wunder. Er sagte, gehen wir zurück zum Wort. Die Erfahrung war nicht ganz richtig. Ihre Schluss aus ihrer Erfahrung war nicht unbedingt richtig. Er geht zurück zum Wort. Er tadelt die Jünger. Was passiert, wenn wir unser Leben durch unsere Erfahrung leiten lassen? Wieder in diesem Buch möchte ich zitieren. Erstens, wenn ihr Christen ihr Leben nicht nach den Lehren und Prinzipien Gottes Wort ausrichten, werden sie einige subjektive Maßstäbe aufstellen. Zweitens, wenn Christen alles als relativ betrachten und die Meinungen anderen immer stehen lassen, wird ihr missionarischer Auftrag geschwächt. Einer hat gesagt von einer neuen Gemeinde, was ihre evangelistische Auftrag angeht, sagt er, diese Doppeldeutigkeit, diese sowohl als auch Einstellung, darüber, wer zur Gemeinde gehört und wer nicht, schafft ein ernstes Problem für die Evangelisation. Diese Bewegung ist dafür nicht bekannt für Evangelisation. Aber ich wünsche es, sie wäre es. Wenn Christen sich weder darüber im Klaren sind, was ein Christ ist, noch darüber, was die christliche Botschaft ist, dann wissen sie auch nicht, an wen sie mit welcher Botschaft wenden sollten. Nur wenn eine klare Botschaft vor Augen steht, können Christen auch ein klares evangelistisches Ziel haben. In der heutigen Zeit ist Erfahrung wichtiger geworden als die Wahrheit. Doch was sagt die Schrift? Apostelgeschichte. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Sie verharrten darin. Oder Matthäus, es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Oder Paulus in 2. Korinther 11, denn solche sind falsche Apostel und betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Aposteln Christi annehmen, kein Wunder, denn Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Diener der Gerechtigkeit annehmen und ihre Ende wird ihren Werken entsprechen. Was verstehen wir uns? 2. Korinther 11, 13, 14. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, Glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Dann noch eines, 2. Thessaloniker 2, 9 bis 12 sagt, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat, mit Zeichen und Wundern der Lüge, mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen. Dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Gott legt einen großen Wert auf sein Wort und auf eine Prüfung von diesen Geistern, von diesen Propheten. Unser Problem ist heutzutage, wir haben eine Erfahrung, wir finden, boah, das war schön. Wir prüfen es nicht. Oder da kommt einer und sagt irgendetwas und wir prüfen es nicht. Ein charismatischer Leiter, einer, der gut mit dem Wort umgeht. Ich meine, Hitler war so einer. Er hatte gute Rede erhalten können und die Leute wirklich in seinen Bahn ziehen können. Wir haben es nicht geprüft. Und das passiert in die evangelikalen Kreise. Wir sehen irgendjemand, der etwas bewirkt. Ein Wunder. Und wir denken automatisch, der Mann muss von Gott sein. Und wir prüfen es nicht. Und das ist immer wieder, was Gott unterstreicht. Müsst mal, was auch da passiert ist, wie sieht man die Auslegung der Schrift? Wie steht man zur Auslegung der Schrift? Wie tun wir das? Wenn jemand schon mit einer bestimmten Vormeinung in den biblischen Text herangeht und nur das berücksichtigt, was von dem vorgefassten Standpunkt ist oder entspricht, es wird im gesamten Zusammenhang zu wenig betrachtet. Jemand kommt zur Bibel und hat seine Erfahrung, hat seine Meinung und kommt zur Bibel und sucht dann da sein Vers, das könnte das auch bestätigen und da ist noch eins und sucht sich das aus, was ihm irgendwie für dieses Thema wichtig wäre. Tun die Zeugen Jehovas zum Beispiel, alle Sekten, aber die Zeugen Jehovas sind bekannt dafür, dass sie diese Stellen dann einstudieren, fast wie Gehirnwäsche. Und die haben ihre Stellen, die haben ihr Bibelstudium. Es sind vieles, das sie nicht haben, das sie nicht anschauen. Eine weitere Gefahr besteht, wenn einzelne Bibelstellen zusammengesucht werden, um die bestimmte Meinung zu unterstützen. Zum Beispiel gibt es zwei Stellen in der Schrift, die sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Zwischen Juden und Griechen, zwischen Heiden und zwischen Sklaven und Freien. Es gibt keinen Unterschied. Aber man hebt es raus. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ich hätte meine Frau nicht geheiratet, wenn es keine Unterschiede gab. Ich meine, die Unterschiede ziehen uns an. Erstens persönliche, aber auch körperliche Unterschiede, oder? Also das ist das natürlich, es gibt auch Unterschiede. Aber diese zwei Stellen, wo das gesagt wird, man nimmt diese Stellen und sagt, das betrifft die Gemeinde. Es gibt keinen Unterschied. Aber der Zusammenhang ist das Evangelium. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt nicht ein Evangelium für Karen und ein anderes für mich. Es gibt nicht ein Evangelium für die Juden und eins für die Heiden. Es gibt nicht ein Evangelium für Arbeiter und eins für Arbeitgeber. Es gibt ein Evangelium, Punkt. Und das ist der Zusammenhang. Aber man zieht solche Verse, das ist nur ein Beispiel, man zieht solche Verse aus dem Zusammenhang. Und wie ihr wisst, haben wir schon oft gesagt, der Floyd auch, wenn die Sekten zur Tür kommen und ein Bibelvers zitieren, was soll sie machen? Aufschlagen und? Vor und nachher. Paar Verse vor, paar Verse nachher. Und da ist es 80-90% der Zeit, ist dieser Bibelvers aus dem Zusammenhang genommen. Und hat eine andere Bedeutung. Wir hatten das vor einigen Jahren zurück. Da war ja einer aus den Siebentags-Adventisten bei Veit zum Bibelkreis. Und wir haben damals, kann man noch erinnern, 1. Korinther gemacht und Kapitel 3 über das Gericht und wie das ist. Und er sagt, na, also die Christen werden gerichtet. Und hat dann ein Vers zitiert. Er sagt, gut, schauen wir es an. Schlagen wir es auf. Und jedes Mal hat die Schrift ihn blamiert. Weil jedes Mal haben wir gesehen, nur aufschlagen, vorher, nachher lesen, der Zusammenhang war ganz anders. Ich halte es für eine große Aufgabe beim Auslegen, dass sich klar zu machen, was sagt der Autor. Ich meine jetzt Paulus oder Johannes, aber im Grunde, was sagt Gott? Nicht, was will ich, dass es sagt. Was kann ich für die Beantwortung meiner Probleme, Fragen herausbekommen? Eine Art Demut vor dem Wort Gottes. Manche sagen, dass sie viel später Offenbarungen und besser wissen, zum Beispiel die römisch-katholische Kirche. Martin Luther ist gekommen und hat Errettung durch Gnade allein. Man hat sich auf das bezogen. Was hat sie gemacht? Im Gegenkampf gegen Luther und seine Aussagen haben sie die Apokryphe-Bücher genommen, 15 Bücher, und sie haben gesagt, diese Bücher sind Teil des Heiligen Schrifts. Eigentlich in 1544 haben sie gesagt, unsere kirchliche Tradition ist gleichwertig mit der Bibel. Und als Beweis dafür haben sie diese 15 Bücher hinzugetan, weil wir wissen das. Wir wissen besser 1544 Jahre später, besser als die, die gelebt haben, wo es geschrieben wurde. Und das passiert mit dieser Gruppe auch. Wir haben jetzt ein Wissen, das die vor 2000 Jahren nicht hatten. Wir haben jetzt Theologen, die das recherchiert haben, und die wissen viel besser, was sie eigentlich gemeint haben vor 2000 Jahren, als die vor 2000 Jahren, die es geschrieben haben. Aber diese Gruppen nehmen irgendetwas und stellen es auf gleiche Ebene mit der Heiligen Schrift. Kirchliche Tradition. Buch Mormon. Wachtum. Erwecket. Die Adventisten haben die Schriften von Ellen White. Die sagen, das ist gleichwertig. Weil jetzt haben wir neue Offenbarung, die gleichwertig ist mit Gottes Schrift. Was passiert? Diese Schriften, diese neuen Sachen, widersprechen oft Gottes Wort. Was tun die dann?
Was mindern die? Was mindern den Wert der Brücken? Sind die Autoren jetzt so nahe bei Jesus gewesen? Oder sind sie aus?
Manche waren sind 300 Jahre später geschrieben worden. Die Anhänger, die zwei Kapitel an Buch Daniel zum Beispiel, wenn es jetzt die Einheitsübersetzung liest, da sagen sie, weißt du, wir haben Probleme mit diesem, weil es in drei Sprachen geschrieben ist. In Aramäisch, in Landessprache damals von Babylon und in Griechisch. Aber das Griechische ist nur das, was angehängt wurde. Die Makkabäer, ein Geschichtsbuch. Man könnte auch Josephus nehmen und sagen, er ist inspiriert.
Also es geht um die Aussagen.
Es geht um die Aussagen und sind sie inspiriert. Die ersten Gemeinden haben diese Bücher, die existierten, manche existierten damals, haben die es abgelehnt, als nicht von Gott geschrieben. Die ersten Gemeinden haben das abgelehnt. Es wurde dann auch zum Kanon, was zum Kanon gehörte, weil es kommen dann so viele andere Schriften. Dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir uns zusammensetzen und sagen, was verwenden wir? Was akzeptierten die Urgemeinde? Was akzeptierten die als von Gott gegeben und was nicht? Also der Kanon zum Beispiel. Und das wurde abgeschlossen in 300, 350 nach Christus, wurde das bestätigt, was die Gemeinden schon gemacht haben. Und dann sagen wir, okay, 1200 Jahre später kommt die römisch-katholische Kirche und sagt, ja, die haben was vergessen. Und geben noch was dazu. Und die Aussagen, es war einerseits der Grund, weshalb sie es hinzugefügt haben, weil ihre Lehre oder die Lehren, gegen die Luther gepredigt hat, wurden in den apokryphen Büchern bestätigt, aber nicht hier. Und deshalb haben sie es hinzugefügt. Was noch charakteristisch ist in dieser neuen Gruppe heutzutage, ist, dass man negative Begriffe vermeidet. Ein Bekannter von uns wurde eingeladen, in so einer Gemeinde zu predigen, im Norden in Kanada. Und die haben ihm eine Liste gegeben. Habe ich es jetzt bei? Na, eine Liste. Und sie gesagt, so, schau, hier kriegst du ein Blatt. Und diese Wörter, das nicht verwenden. Buße, Sünde, Zorn, Gericht, Hölle, Strafe. Aber die kommen fast 400 Mal im Neuen Testament vor. Wir haben mal alte Bibeln, die so zerfladert und zerfetzt und aufgeschrieben wurde, haben wir mal ausgemistet. Mein Meter von Bibeln wurde gar nicht gesagt, das muss man reduzieren. Und ich habe zu spät geschalten, ich wollte am liebsten eins nehmen und alle diese 400 Stellen hingehen und diesen Vers ausschneiden. Und dann zeigen, was für eine Bibel ich habe. Aber dann habe ich gedacht, naja, wenn ich das tue, wenn ich jetzt hier einen Vers ausschneide, fehlt mir hier dann auch etwas. Ja. Naja, aber im Grunde ist genau das, was passiert. Weil wenn wir eines rauslassen, machen wir es bei irgendwo anders auch. Schadet es irgendwo anders aus. Also, es ist eigentlich ein gutes Beispiel. Wenn ich da was ausschneide, fehlt mir auf der anderen Seite etwas. Und das ist genau, was in diese Lehren kommt. Ich mag das Schlechte nicht. Ich mag nicht diese Wörter. Und der Walter, Georg Walter schreibt in sein Buch, wiedergeboren zu werden bedeutet, dass wir unser negatives Selbstbild in ein positives verwandeln. Von Minderwertigkeit zu Selbstwert, von Furcht zu Liebe, von Zweifeln zu Vertrauen. Prediger verkündigen keine Buße mehr, weil, so deren Begründung, ihr Zuhörer kein negatives Evangelium hören sollen. Manche Prediger verkündigen Glauben ohne Gehorsam, Jüngerschaft ohne konsequente Nachfolge. Kurz gesagt, sie verkündigen ein Christleben ohne Heiligung. Und das ist mir drüben zu Ohren gekommen. Ich bin gerettet. Alle meine Sünden sind mir bezahlt. Jetzt kann ich machen, was ich will. Ich kann sündigen, so viel ich will. Es ist eh schon alles bezahlt. Genau das, was Paulus in Römer Kapitel 6 anspricht. Ja, Gottes Gnade ist so groß, jetzt können wir sündigen, so viel wir wollen, oder? Und was sagt er? Das sei fern. Ihr seid tot. Einer hat geschrieben, ein Buch, lassen Sie sich nicht verführen. Eine Reihe von Merkmalen listet er auf, die Christen leicht zu einem Opfer von Verführung werden lassen. Also 6 Merkmale hat er gegeben. Wer wird leicht zu einem Opfer der Verführung? Menschen, die sich nur auf subjektive Eindrücke verlassen. Nicht objektiv, was sagt die Bibel, sondern subjektiv, wie fühle ich mich? Menschen, die nur auf geistliche Leiter schauen. Das ist gefährlich. Und manche von diesen Gruppen, wenn die predigen, wenn du den Leiter in Frage stellst, begehst du die Sünde gegen den Heiligen Geist, für den es keine Vergebung gibt. Also mit anderen Worten, wenn du einer von den Leitern in Frage stellst, gehst du zur Hölle. Und natürlich mit Furcht und Bangen hat keiner Lust darauf und stellt keine Fragen, weil sie auf ihren geistlichen Leiter schauen. Menschen, die übernatürliche Zeichen für eine Garantie der Wahrheit halten. Heilungen, Wunder, irgendetwas. Satan kann auch Wunder tun. Wir haben von einem Fall gehört, von Bekannten in Frankreich. Die haben ihren Sohn zu einem Arzt genommen, der hat so einen schwarzen Punkt auf den Augen. Und der hat gesagt, ja, müssen wir operieren. Und er hat gesagt, na, das ist ein kleiner Bub, das tun wir nicht. Sind dann zurück zur Wahrsager-Heiler gegangen und er hat seinen Hokuspokus gemacht und das schwarze Punkt ist weggegangen. Die haben gesagt, sechster Arzt. Jahre später hat der Junge Probleme gehabt im Hirn. Und die gingen wieder zurück zum Arzt. Und er sagte, der hat ein Krebs, ein Hirntumorart. Er sagt, hatte er nicht mal ein, ich meine, er gab nicht der gleiche Arzt, hat er einen schwarzen Punkt im Auge gehabt? Das ist ein Zeichen davon, ein Vorzeichen. Ja, ja, ja. Aber wir haben ihn zu einem Wunderheiler gebracht und er hat das gebetet. Er hat gesagt, es ist nicht weggegangen, es hat sich nur verlagert. Es war noch da und jetzt können wir deinen Sohn nicht mehr retten. Aber Wunder, es ist weg. Ah, super. Und der Sohn ist tot. Menschen, die aus persönlichem Ehrgeiz empfänglich für Schmeicheleien sind. Ah, du bist super, du bist so gut. Ne? Und warum kommst du nicht mit unserer Gruppe? Und du bist ja so ein cleverer Bursch. Oh. Ich gehe mit. Menschen, die Leid und Verfolgung kategorisch ausschließen. Also wir machen jetzt das in Thessalonica mit den Studenten, habe ich jetzt vorbereitet. Und Paulus sagt, hey, Leute, ihr werdet Drangsal erleiden. Ich habe euch gewarnt. Mir passiert es, euch wird es passieren. Jesus in Johannes 16 hat gesagt, Leute, die Welt hasst euch, die Welt wird euch verfolgen. Die hat mich vorher gehasst und verfolgt. Lasst euch nicht überraschen. Und letztens, der sechste Punkt, Menschen, die die Schrift nicht kennen. Die Ahnungslose, da kommt irgendjemand zur Tür, sagt, die Bibel sagt. Wir waren in Lietzen, haben wir da sind wir mal Tür zu Tür gegangen. Ja, Leute haben gesagt, wir sind katholisch. Was bedeutet das? Ja, wir gehen in die katholische Kirche. Ja gut, was glaubt ihr? Ja, was die katholische Kirche glaubt. Und was ist das? Ja, was der Prediger predigt. Ja, und was ist das? Keine Ahnung. Habt ihr Bibel? Ja, sicher. Im Herrgottseck. Und wisst ihr es? Na, um Gottes Willen nicht. Das ist eine Aufgabe der Priester. Und wo man dann nachgefragt hat, hat man festgestellt, die haben null Ahnung. Und die sind leichte Beute für solche Gruppen. Wir können für jede Theologie jemanden finden, der es unterstützt. Auch in die evangelikalen Kreisen. Männer oder Frauen der christlichen Welt, die angesehen sind, vielleicht viele Bücher geschrieben haben. Wir können Theologen finden, die die Auferstehung verleugnen. Immer wieder ist das für mich schockierend. Vor Ostern. Von Predigern. Der Reinhard erzählt davon, in evangelischen Gemeinden, die sagen, er ist nicht wirklich auferstanden, ist nur die Idee ist weitergegangen. Es gab kein Buchstab der Auferstehung. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir die Ärmsten unter den Ärmsten, weil dann sind wir noch in unseren Sünden. Aber es gibt Theologen, die das sagen würden. Und anderen, die es als zentral sehen. Manche sagen, Jesus ist nicht Gott. Und andere sagen, dass er muss Gott sein. Oder wir können das Heil verlieren. Oder auch nicht. Oder alle kommen in den Himmel. Oder nur durch Jesus. Man kann für jede Theologie jemanden finden, wie Paulus Timotheus gesagt hat, wir können Lehre aufhäufen, weil es uns in den Ohren kitzelt. Es gefällt uns, diese oder jene Lehre. Mir fällt auch oft auf, wenn wir in diese Situation kommen und diese Leute kennenlernen und dann auf unser Glauben standhaft sind, wird uns vorgeworfen, dass wir lieblos sind. Lieblos und gesetzlich. Weil wir uns darauf verlassen. Und alles andere. Meine Erfahrung stellst du unter Frage? Du bist lieblos. Ich sage, nein, ich stelle deine Erfahrung nicht in Frage. Gott tut das. Der hat das gesagt. Titus Kapitel 1, also 9 bis 11, sagt über die Ältesten in einer Gemeinde, soll einer sein, der an der, der an dem der Lehre gemäß zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele aufsätzige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen an dem Mund, denen, den man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnswillen lehren, was sich nicht geziemt. Das ist Gottes Auftrag, dass wir als Gemeinde einen klaren Überzeugung haben von seinem Wort. Von seinem Wort. Ich meine, es ist eine Sache, wie wir haben jetzt in Graz eine neue Gemeinde angefangen. Ich habe mit einer der Leiter gesprochen und gesagt, was wird sie ändern? Das ist eine ganz kleine Sache. Aber ich habe gesagt, deine Heimatgemeinde trifft sich um 8:30. Das ist St. Johann im Pongau. Nicht um 9:30, die trifft sich um 9:30. Und da ist der Prediger im Kanzel schon um 9:30. Und nachher haben sie Brotbrechen. Ist das richtig? Ist das falsch? Es ist reine Gefühlssache, es ist eine Geschmackssache, das gefällt mir. Ich möchte früher fertig sein, damit ich früher zum Heim kommen kann und mein Mittagessen kochen kann für meine Besucher. Kein Problem. Diese Sache. Einer hat mir gesagt, weißt du, wir haben alle dieselbe, in unserer Gemeinde, wir haben alle dieselbe Möbel. Nur steht ein bisschen anders in unserer Gemeinde. Bei einer steht so, bei anderen steht so. Geschmackssache. Wir kommen im Haus, gibt es nicht alle die gleiche Möbel. Wir haben auch ein Küchentisch, ein Esstisch, ein Bett, habt ihr auch ein Wohnzimmer, wahrscheinlich ein Sofa. Da steht alles anders als bei uns. Jeder macht es. Das gefällt mir besser, das gefällt mir besser. Ab und zu mal tut es mal umstellen. Mal auch in Gemeinden manchmal umstellen. Aber in der Grundlagen müssen wir Einheit haben. Zum Beispiel, wie werde ich ein Kind Gottes? Diese Wahrheit kann man nicht sagen, naja, du machst es so und du machst es so und du machst es wie du willst. Was ist das Evangelium? Du hast dein Evangelium und du hast dein Evangelium, die haben ihr Evangelium. Wir haben jetzt mit unseren Nachbarn oben über uns, älteres Ehepaar, gesprochen. Das lustigste Ereignis letzte Woche ist sie runtergekommen. Ich habe gedacht, jemand läutet an der Tür. Habe ich einen Freund erwartet, ich habe für ihn aufgemacht, bin ins Häusl gegangen. Auf einmal klopft es an der Tür und ich habe gedacht, jetzt ist er schon oben. Komm rein, Tür ist auf. Komme ich aus dem Häusl und da steht meine Nachbarin mit Kalender. Du Bernd, ich wollte nur wissen, wann wir uns wieder treffen können zu lesen. War mir peinlich, weil ich habe gedacht, es war jemand anders. Dann sind wir dann raufgegangen am nächsten Tag und haben mit denen ein paar Stunden geredet und sind überhaupt nicht zum Bibellesen gekommen, weil ich hier denen dieses Bild gezeichnet von John Lennox, das wir mal hier auch gezeigt haben. Was alle Religionen lehren. Die Tür zum Eingang, die Schritte, dass man machen muss, um von Gott angenommen zu werden. Dann kommt der Tod und dann kommt Gericht. Alle Religionen. Und was lehrt die Bibel? Die Tür ist Jesus, das Gericht. Und dann gibt es die Schritte, um Gott zu gefallen, aber nicht um in den Himmel zu kommen, sondern weil ich in den Himmel bin. Und dann kommt es auch eine Tür, kommt auch Tod, aber danach ist kein Gericht, weil es schon bei der Eingangstür ist. Und es war interessant, denen zu sehen, wie die darauf reagierten. Ja, ich verstehe es nicht. Was ist mit all den anderen? Was ist mit dem Moslem, der nie was anderes gehört hat, nie von Jesus gehört hat, hat er schon, aber. Oder den Buddhisten, oder den Hindu, ist ein Missionar in Indien gekommen und hat gefragt, kennst du Jesus? Na, aber vielleicht wohnt er im nächsten Dorf. Keine Ahnung von Jesus, wir denken uns, was für ein Analphabet. Die haben keine Ahnung vom Evangelium. Ja, kann er zum Glauben kommen? Was ist der im Dschungel? Hat noch nie von Jesus gehört oder in der Bibel. Was mit den Eskimo im Norden? Noch nie. Kommt der im Himmel? Haben gesagt, ja. Schau mal, was ist das Evangelium? Dass man erkennt, dass man vor Gott nichts tun kann. Und Paulus sagt, anhand der Natur kannst du sehen, Gott ist unsichtbar. Gott ist ewig. Gott ist kräftig. Ewige Kraft. Schau, ha, schau mal, geh mal spazieren. Geh mal im Acker. Und schau mal, was für Wunder da sind. Die Tiere, die Schmetterlinge, die verschiedensten Universum schauen. Das ist unglaublich, was da Gott geschaffen hat. Und sagen sie, es ist nur so entwickelt an sich und wir brauchen Gott nicht. Aber zu sagen, ja, ich schaue das an und sage, boah, das, ich sehe ihn nicht, aber er ist über mich. Also ich muss zu ihm kommen. Aber ich kann nicht. Er muss zu mir kommen. Was kann ich ihm bringen? Die Pflanzen? Die hat er gemacht. Was kann ich für ihn tun? Mich hat er auch gemacht. Alles, was ich bringen könnte, gehört ihm eh. Was kann ich ihm bringen? Ich kann ihm nur mein Leben geben. Der hat aber noch nichts von Jesus gehört. Hat noch nicht von der Bibel gehört. Aber hat das Grundsatz vom Evangelium verstanden. Ich kann es nicht. Er muss es tun. Und ich glaube, und ihr weißt es, Gott ist gnädig. Das habe ich oft genug gehört. Wo einer, der so glaubt, das ist in Indien immer passiert. Ein Missionar trifft einen Mann, ein Inder, der von irgendwo in Kaffee über in die Berge kommt. Und sagt, ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Ich weiß, dass das, was wir dort glauben, ist also ein Schwachsinn. Und trifft diesen Missionar und er erklärt ihm Gottes Wort. Und er sagt, das ist es. Gott brachte ihn mit einem Missionar zusammen, der die Wahrheit hatte. Und er hat sofort erkannt, wenn ich das erkannt habe, was ich in der Natur sehen kann, wenn Gottes Wahrheit weiter offenbart wird, nehme ich es auch an. Er hat gesagt, das ist es, komm bitte zu meinem Dorf und lehre mein Dorf die Wahrheit. Gott ist mächtig. Gott braucht uns nicht, um zu Leute zu gehen. Aber die Botschaft ist dort und das kann jeder verstehen. Und das war so interessant, wo Kahn hat dann irgendetwas gesagt, auf einmal ging es bei unserem Nachbar, kleck, das Licht ging auf und er sagt, das, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es. Und da kann man nicht sagen, okay, tun wir es ein bisschen so, wie du es magst. Bei manchen Sachen gibt Gott, haben wir da, bei manchen Sachen gibt Gott uns einen Punkt. Sagt, Leute, da gibt es keine Abweichung. Das Evangelium ist ein Punkt. Es gibt keine Abweichung. Bei anderes gibt Gott uns einen Rahmen. Sagt, innerhalb diesem Rahmen, viel Spaß. Nehmen wir ein Beispiel. Alkohol. Was sagt er? Null. Bist nicht besoffen sein. Und das ist für jeden verschieden. Ich kann bestimmt mehr trinken, bevor ich besoffen bin, als die Karin. Das hängt allein von meiner Körpergröße ab. Oder Toleranz. Aber er sagt, aber innerhalb diesen Rahmen. Es gibt welche, die das predigen und manche, die das predigen. Aber er sagt, innerhalb des Rahmens. Viel Spaß. Ehe. Oder Sex. So, innerhalb den Rahmen, viel Spaß. Außerhalb der Ehe, viel Probleme. Er sagt, Gemeinde, wie sieht die Gemeinde aus? Er gibt uns einen Rahmen. Er sagt nicht, ihr müsst das tun und das tun und das tun und das tun. Ihr müsst euch um 9:30 oder 8:30 treffen. Ihr müsst zuerst eine Predigt haben, dann Brot brechen. Ihr müsst unbedingt Kaffee und Kuchen haben, sonst kommen die Hälfte nicht. Es gibt keinen etwas, wo man sagen kann, Bibelstelle, das muss man tun. So muss man es tun. Brauchen wir Kinderstunde? Findet man nicht. Brauchen wir Gebetsanliegen? Brauchen wir Gebetszeit? Dass wir ein Gebetstreffen haben? Findet man nicht. Die haben gebetet. Aber wie das aussah und wie das war und wann das war, es gibt uns Freiheit, gibt uns einen Rahmen. Und wir müssen auf den Grundsachen, den Punktsachen, da müssen wir Einheit haben. Da kann man keinen Abweichen haben. Und das ist, was heute in der neue Entwicklung kommt, dass wir in den Punktsachen geben sie einen Rahmen und sagen, mach wie du willst. Das kann man nicht. Wir können jetzt sagen, es gibt Gottes Zorn nicht. Gott ist ein Gott der Liebe. Man lässt einen Teil von seinem Wesen aus. Er ist ein Gott, der zornig ist, weil es Ungerechtigkeit gibt. Und sein Zorn, sagt Paulus, wird auf Ungerechtigkeit der Menschen ausgegossen. Das kann man nicht außer Acht lassen. Es kommt, es wird kommen und es kommt immer wieder. Und es ist eine große Gefahr, wenn diese Sachen, die klingen gut manchmal, die sind Christen, manchmal sind es gläubige Leute, Kinder Gottes, die auf so ein solcher Irrlehren verführt werden. Und wir denken, naja, er ist ein guter Mensch. Ich darf ihn dann nicht irgendwie kritisieren. Ich darf ihn nicht zurechtweisen, weil ich würde ihn dann als lieblos vorkommen. Aber wir müssen es daran festhalten. Und wenn jemand davon abweicht, bitte, es ist unsere Pflicht, darauf aufmerksam zu machen. Gott sagt es. Es gibt genügend Verse. Und gerade mit den Leiter der Gemeinde, es muss eine Klarheit geben. Und wir müssen sagen, so nicht. Das ist eine große Herausforderung, die Gott uns gibt. Und gerade in unserer Zeit. Ich glaube, wir leben in dieser Zeit der Laodizier, wo die Gemeinden lauwarm werden. Ich glaube nicht, dass der Herr noch lange auf sich warten lässt. Und gerade deshalb, wie Paulus auch die Thessaloniker gesagt hat, diese Hoffnung in den ersten Thessalonikerbrief, wenn du schaust, Ende jedes Kapitel, spricht er über die Ankunft des Herrn. Und das ist ihre Hoffnung. Und weil es ihre Hoffnung ist, halten sie sich heilig und rein und bemühen sich, das Wort weiterzugeben. Wir sind in einer schweren Zeit. Weil es ist schwer, heutzutage Leute zu bewegen. Es ist schwer, Leute zu begeistern, für den Herrn zu begeistern. Es gibt noch ein paar, dürfen nicht aufgeben. Aber wir sind in einer Zeit, wo es wirklich lauwarm wird. Und da müssen wir schauen, dass wir heißbrennend sind. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns dann auch treffen, uns immer wieder ermutigen, ermahnen, füreinander beten, füreinander da sind, einander aufbauen und das nicht verlassen. Seht mir noch ein Gebet ab. Herr, wir danken dir, dass du so viel Mühe gemacht hast, so viel Zeit genommen hast, uns deine Liebesbriefe zu bringen. Diese 16 Briefe, Herr, die du über 2000 Jahre lang niederschrieben ließest, Herr, für uns. Herr, wir bitten, dass wir das als zentral sehen, dass wir nichts hinzufügen wollen, sondern dass wir nur Bestätigung finden für das, was dein Wort sagt. Bestätigung in unserer Erfahrung, in unser Leben. Herr, wie groß, wie gnädig, wie wunderbar du bist. Danke für diese Zeit heute und wir bitten um deinen Segen. Geh mit uns in diese Woche, Herr, dass du vor uns gehst, uns leitest, dass du uns zeigst, Herr, dass die Warnglocken bei uns läuten, wenn jemand etwas gegen dich und gegen dein Evangelium sagt. Und hilf uns, Herr, dass wir Mut haben mit dir, durch deinen Geist, dass wir nicht stumm bleiben, sondern etwas sagen, aber in Liebe und anhand von deinem Wort. Herr, segne diese Woche vor uns und geh mit uns jetzt da.